Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Martin Löschberger begrüßt Sie am Mikrofon zu einer neuen Ausgabe von Spiritualität. Es ist immer noch Sommerzeit und heute das Thema hat ein bisschen damit zu tun mit der Reisezeit. Es heißt andere Länder, andere Sitten, Bräuche und Verhaltensweisen in der orthodoxen Kirche. Viele waren schon in Griechenland und haben dort auch orthodoxe Kirchen besucht. Und das ist ja nun schon einige Jahrzehnte auch ein großer Touristenstrom eben in Länder, wo eben die orthodoxe Kirche zu Hause ist. Und da hat man so manche Beobachtungen schon gemacht, was da dahinter steckt, dass viele Gästen, viele Bräuche eben doch anders angelegt sind und auch andere Bedeutungen haben. Das wollen wir heute ein bisschen näher betrachten, warum das so ist und ein bisschen auch den Vergleich eben mit der lateinischen Kirche machen. Und dazu begrüße ich nun herzlich in Rankweil Frau Magister Maria Dufner. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ganz kurz, Frau Magister Maria Dufner ist in Wien geboren, 1954, und hat den Norbert Dufner geheiratet, hat mit ihm 6 Kinder in die Welt gesetzt, 4 Buben und 2 Mädchen, und ist trotzdem Lehrerin an der Technischen Lehranstalt in Dornbirn, und an der Hack in Dornbirn unterrichtet sie Religion. In Feldkirch, ja. An der Hack Feldkirch, ist nicht in Dornbirn, sondern in Feldkirch. Aber ganz wichtig ist und entscheidend eben, warum Frau Magister Dufner zu diesem Thema heute sprechen wird, weil sie sich sehr intensiv an all den Jahren schon mit der Ostkirche auseinandergesetzt hat, mit der griechischen orthodoxen Kirche und mit den Ostkirchen ganz generell. Sie hat auch eben den Johannes Chrysostomus Chor gegründet und ist auch die Diözesanreferentin beim Andreas Petrus Werk in der Diözese Feldkirch gemeinsam mit ihrem Gatten. Nun wollen wir aber zum Thema kommen, andere Länder, andere Sitten, Bräuche und Verhaltensweisen in der orthodoxen Kirche. Wenn ich Griechenland zum Beispiel bereist habe, dann ist mir am ehesten aufgefallen, dass eben die Kirchen doch etwas anders gebaut sind, und zwar der Innenraum ganz anders gestaltet ist. Man findet dort kaum Bänke zum Sitzen vor. Hat das etwas mit der Hitze zu tun oder ist das einfach anders gewachsen in der Tradition?
Das ist in der Tradition anders gewachsen. Einfach in dem Bewusstsein, und dem werden wir heute einige Male begegnen, wir stehen dem Allerhöchsten gegenüber. Und wenn ich einem Hochgestellten gegenüber gestellt bin, dann stehe ich und sitze nicht. Das ist irgendwo unhöflich. Andererseits aber, und das ist auch nochmal ganz eine wichtige Sache, die Würde des Menschen kommt da zum Bewusstsein. Ich darf Gott gegenüber stehen. Ich muss nicht knien, ich muss mich nicht verschämt in eine Ecke drücken, sondern der Herr will, dass ich sein Gegenüber bin. Er hat mich als sein Abbild geschaffen. Ich darf ihm gegenüberstehen. Es gibt in den orthodoxen Kirchen auf alle Fälle an der Wand eine Art Chorgestühl für jene, die also Probleme beim Stehen haben, für alte Leute und gebrechlichere Leute. Zunehmend in der griechischen Kirche, in den griechischen Kirchen, werden auch Stühle aufgestellt. Also dann sitzt man halt dann doch auch. Das ist aber jetzt eine relativ neue, junge Erscheinung. In Russland und so weiter, dort hält man eisern fest, abgesehen davon, wenn ich die Kirchen anschaue, sind sie im Normalfall erheblich kleiner als unsere Kirchen, und es gehen natürlich erheblich mehr Leute in die Kirche hinein, wenn keine Bänke sind, keine Sessel sind, als wenn da gestuhlt ist.
Machen eigentlich die orthodoxen Christen eine Kniebeuge beim Betreten des Gotteshauses?
Nein. Jein. Ich muss später relativieren. Und auch das wird also heute wahrscheinlich einige Male sein. Die orthodoxen Christen kennen ganz tiefe Verbeugungen. Sie unterscheiden die sogenannte kleine und die große Metanie. Metanie heißt Verbeugung. Die kleine Metanie wird normalerweise bei Ikonen, die besonders verehrt werden, also die Ikone selber wird ja nicht angebetet, sondern es ist der oder das Geheimnis, das dargestellt wird, um das geht es. Und da gibt es also diese, wenn Sie dieses Geheimnis oder diesen dargestellten Heiligen oder Heilige besonders verehren wollen, dann machen sie eine sogenannte kleine Metanie, das heißt, mit mehr oder weniger durchgestreckten Knien verbeugt man sich, bis die rechte Hand den Boden berührt und dann richtet man sich wieder auf und macht das Kreuzzeichen dreimal hintereinander und dann verehrt man die Ikone durch einen Kuss. An besonderen Festtagen ist es dann, oder wenn ich eine besondere Verehrung ausdrücken will, dann mache ich eine tiefe Metanie. Das heißt, ich knie mich nieder, berühre mit der Stirn den Boden, stehe auf, bekreuzige mich und auch das dreimal, bevor ich dann die Ikone verehre. Das ist also, wenn ich aber jetzt sage, Kniebeuge, wenn ich in die Kirche reinkomme, dann muss ich das so verneinen, weil die Kniebeuge, so wie wir sie kennen, gibt es nicht. Kennt man nicht.
Hat es damit zu tun, dass es hier keine Aufbewahrung gibt der Heiligen Eucharistie?
Nein. Es gibt das sehr wohl im Tabernakel, weil es gibt so, ja auch die Krankensalbung und Krankenkommunion. Also das ist selbstverständlich, dass da auch ein Allerheiligstes ist. Aber die Kirche selber ist als heiliger Raum verstanden, wird auch so empfunden. Und ich begebe mich in die Gemeinschaft der Heiligen, in die Gemeinschaft, in diese große Gemeinschaft, wenn ich in eine Kirche hineinkomme. Und da ist einfach diese Verehrung eben mit diesen Metanien. Aber ich fühle mich da in diesem Raum im Hause Gottes. Und zwar buchstäblich, ich bin im Vaterhaus. Ich verhalte mich ehrfürchtig, aber durchaus natürlich. Das heißt, wenn andere Leute in der Kirche sind, dann werde ich mich möglichst ruhig verhalten, um sie nicht zu stören. Aber es ist überhaupt kein Problem, wenn ich jemanden Bekannten treffe, zu dem hinzugehen, ihn in der normalen Art und Weise zu begrüßen, mit dem ein paar Worte zu wechseln. Kein Problem. Und ich habe das mal bei einer Totenwache erlebt in Griechenland. Da war der offene Sarg und die Leute, die reinkommen sind, sind einmal zu dem offenen Sarg hin, haben den noch gestreichelt, haben ihn eventuell geküsst, haben dann die Verwandten geküsst, haben mit denen noch Beileid ausgetauscht und noch ein paar Worte gewechselt und alles in einem relativ leisen Ton, aber doch, man hat sich total natürlich verhalten.
Stichwort Kleidung, vielleicht eine Frage vorweg, vielleicht wollen Sie selber das chronologisch einfach jetzt einmal darstellen, wie man es vorfindet in der orthodoxen Kirche.
Ich würde aber vorschlagen, ja, um da mal ein bisschen in diese Stimmung hineinzukommen, in dieses Bewusstsein, dass man da heiligen Boden betritt, ein Heiligtum betritt. Es gehört zu jedem, bei jedem Gottesdienst, in den Anfangsgebeten ist das sogenannte Trisagion drinnen. Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterblicher, erbarme dich unser. Und das gehört also dazu und das drückt einfach dieses Bewusstsein aus. Und wenn es jemand nicht weiß, dann wird ihm das da ganz deutlich gesagt. Und ich würde sagen, wir spielen das einmal, damit wir das auch hören und vielleicht auch die Hörer ein kleines Stückchen in dieses Heiligtum einfach mit hineinnehmen. Hagios o Theos. Ja, vielleicht noch zum Betreten des Heiligtums, zum Betreten der Kirche. Ich habe also immer wieder Gläubige beobachtet, die bereits, bevor sie die Kirche betreten, sich bekreuzigen. Das Bekreuzigen, das ist auch so eine Geste, nicht nur, wie wir das auch sagen, im Namen des Vaters, das ist ganz klar, aber es ist zugleich eine Betonung, ein Unterstreichen, das geht mich besonders an, das trifft mich besonders, oder das möchte ich besonders bekräftigen, dann macht ein orthodoxer Christ ein Kreuzzeichen. Und bevor er in die Kirche reingeht und wenn er die Kirche verlässt, dann ebenfalls bekreuzigt er sich. Im Namen des dreifaltigen Gottes gehe ich in dieses Heiligtum hinein und ganz bewusst in die Gegenwart Gottes. Das ist auch so eine Kleinigkeit, die vielleicht im Unterschied zu uns zu beobachten ist. Ja, ein heißes Eisen ist immer die Kleidung. Wenn man in Italien auf Urlaub ist, dann kennt man das ja schon. Und zunehmend auch in Deutschland wird an den Kirchentüren immer wieder aufgefordert, dass die Leute in anständiger Kleidung das Gotteshaus betreten sollen. Also keine Bikini- oder Badeanzüge, wie das auch schon vorgekommen sein soll. In den östlichen Ländern ist man da noch ein bisschen strenger. Man hat das Kulturelle vom Kulturellen, wir müssen das vom kulturellen Verständnis aus sehen. Man hat einfach dieses Bewusstsein, eine Frau zeigt einfach nicht ihre Beine. Das heißt, man trägt einen Rock und man hat keine ärmellosen Kleider an, sondern irgendwie kurze Ärmelchen. Und wenn die also nur ganz kurz über die Schultern drüber gehen, aber das sind so vom Gefühl her, das gehört sich einfach so. Das hat jetzt nichts mit besonderer Prüderie zu tun. Im Gegenteil, die östlichen Christen haben ein erheblich besseres Verhältnis zum eigenen Körper und oft mehr größere Achtung auch zum eigenen Körper. Aber eben auch deshalb sollte man da auch dem Anlass entsprechend gekleidet sein. Und wenn das in unseren Breiten auch manchmal belächelt wird, von wegen Sonntagsgewand und dass man sich da besonders anzieht oder eine Modeschau, wenn böse Zungen sagen, dann man macht eine Modeschau in der Kirche, eben dieses Bewusstsein, dass man in der Gegenwart des Allerhöchsten ist und da zieht man sich einfach ordentlich an und läuft nicht so rum, wie man die ganze Woche herumgelaufen ist. Man hat irgendeine Kleinigkeit, ein gutes Hemd oder eine nette Bluse oder dass man zeigt, dass man diese Hochachtung zeigt, das drückt nämlich Hochachtung aus, in wie man da bekleidet ist. In den östlichen Staaten ist es aber auch noch ein Kürzig, wie man bei uns in Ostösterreich sagt, dass die Frauen den Kopf bedeckt haben. Junges Mädchen, kein Problem, aber verheiratete Frau, die hat einfach eine Kopfbedeckung, ein Hut oder ein Kopftuch, ganz einfach. Ich durfte heuer im Sommer in Weißrussland sein und das ist dort selbstverständlich. Da sieht man keine Frauen, verheiratete Frauen, die ohne Kopfbedeckung in der Kirche sind. Im Gegenteil, man würde also ganz böse auffallen, wenn man da nichts mit hätte. Und das hat jetzt nichts mit Fundamentalismus oder Engstirnigkeit oder so zu tun, sondern ist eben kulturell die Prägung, aber auch dieses Verständnis, das Zeichen der verheirateten Frau ist, dass sie eine Kopfbedeckung trägt. Mit den Hosen, wenn man da mit Hosen vor allem auch ein Kloster besichtigen will, also in den Klöstern sind sie schon so weit gewappnet, dass dann in den Touristengebieten, vor allem in Griechenland, aber auch in Serbien, haben sie eine Reihe relativ weite Röcke bereit hängen, die man dann geschwind über die Hose rüberziehen kann. Es wird auch voll akzeptiert, wenn sich jemand ein größeres Badetuch um die Hüften wickelt, nur dass man eben da die Beine nicht zeigt. Das, wie gesagt, es ist erst das Gefühl, dass sich das nicht gehört. Die Männer sollten lange Hosen tragen. Also auch da sind die orthodoxen Christen ziemlich empfindlich. Und ich habe das schon selber erlebt, dass dann Leute rausgeschmissen worden sind oder gar nicht reingelassen worden sind mit dem höflichen Hinweis, man möge sich doch bitte dezent anziehen oder irgendetwas drüber ziehen, dass man auch in der Kirche eine gute Figur macht, würde ich fast sagen, dass man sich wirklich bemüht, diesem höchsten Herrn auch ganz ein kleines bisschen gerecht zu werden. Da steht aber noch etwas anderes dahinter. Es ist nämlich der Versuch, ich würde es jetzt so interpretieren oder so sagen, der Versuch einer Annäherung an das Bewusstsein. Alles, was ich mache, ist im Grunde genommen doch nur Stückwerk und ich kann mich im Bewusstsein, dass alles unvollkommen ist, kann ich mich nur bemühen, so weit es geht, so gut ich kann, meinen Beitrag dazu zu leisten. Was meine ich jetzt damit? In der Karwoche gibt es einen Gesang, da wird viel gesungen. Da gibt es lange, lange Gottesdienste. Ich habe schon ein paar Mal über diese Gottesdienste erzählt. Und da gibt es einen Gesang, der heißt Dein Brautgemach schau ich mein Heiland geschmückt. Ich habe kein Festgewand, das ich eintreten darf. Lichtspender, mach leuchtend meiner Seele Gewand und sei mein Erretter. Das Bewusstsein, dass ich total unvollkommen bin, dass das Bild Gottes, das Abbild Gottes in mir gefallen ist, dass das aufgerichtet werden muss, dass ich dieses Leuchten Gottes, das in mir eigentlich sein sollte, das kann ich nicht bewerkstelligen. Das ist ein Geschenk, es ist Gnade. Und ein kleiner Ausdruck, dass ich versuche, ein bisschen ein Festgewand anzulegen, dass ich mich um diese Gnade Gottes bemühe. Das steht dahinter, wenn ich mich etwas besser kleide zum Gottesdienst, wenn ich da Gott gegenüber trete. Ich habe die Sehnsucht nach Gott. Ich habe die Sehnsucht nach ihm als Partner, als mein Gegenüber. Ich weiß, es klingt jetzt wahnsinnig, was ich sage. Es ist aber so. Der Mensch ist das gefallene Abbild Gottes, das Christus durch seine Erlösung aufgerichtet hat. Und wenn ein Mensch begeistert ist, wir kennen einige Menschen, in der Nähe man sich unbeschreiblich wohlfühlt, die eine gewisse Ausstrahlung haben, wo man dann durchaus sagt, ja, der kommt einem Stück dem Menschen nahe, dem wir eigentlich sein sollten. Und Christus selber ist ja der Mensch, der vollkommen war, weil er ganz Gott war und diese Göttlichkeit dann eben an der Verklärung auch voll durch ihn durchgetreten ist. Da steht eben auch dahinter, mach leuchten das meiner Seele Gewand und sei mein Erretter. Das dringt dann alles auch nach außen. Und das Gewand sollte das eben auch noch verkörpern. Ja, mach mal einen Schritt weiter. Wir haben schon kurz über das Eintreten gesprochen, aber gehört jetzt noch etwas dazu. Ich habe wohl, Herr Löschberger, Sie haben ja gefragt wegen der Kniebeuge. Ich habe von dem Bekreuzigen und von der Ikonenverehrung geredet, aber es kommt noch ganz was Wichtiges dazu. Die östlichen Christen in der griechischen Tradition, die kaufen Unmengen von Kerzen und stecken sie scheinbar systemlos an. Bei den einen Ikonen mehr, bei den anderen Ikonen weniger oder manchmal gibt es auch Kerzenständer beim Eingang der Kirche. Beim Eingang der Kirche stehen normalerweise links und rechts ein Kerzenständer. Der linke ist für die Lebenden, der rechte ist für die Verstorbenen. Ich nehme also alle Leute, die ich kenne, nehme ich eigentlich mit. Und für die, die ich besonders beten will, für die stecke ich eine Kerze an, auf den entsprechenden Kerzenständern. Und dann kann ich noch als Fürbitte auch noch Kerzen anstecken beim Pantokrator, bei Christus, bei der Mutter Gottes, beim heiligen Nikolaus, das ist sehr beliebt, bei dem hat man sehr viele Kerzen stecken. Und das ist so etwas wie bei uns das Weihwasser, dass man da Kerzen ansteckt. Hat noch einen praktischen Grund. In der griechischen Tradition kennt man keine Kirchensteuer, keinen Kirchenbeitrag. Die Kirche braucht aber natürlich auch ein wenig Barmittel, damit sie erhalten werden kann für die Aufwendungen, für Licht, für Heizung und so weiter. Und das wird eben mit diesem Kerzenverkauf, wird da ein Stück weit das auch mitfinanziert. Es gibt dann sehr wohl auch noch die Kollekten, aber es ist alles praktisch nicht so weiß Gott wie viel. Aber die Kerzen machen dann doch ein bisschen was aus und eben die Gläubigen kaufen einfach da wirklich viel Kerzen und stecken sie auch an. Wenn jetzt die Kirche sehr voll ist beim Gottesdienst, ja, die Christen gehen prinzipiell zu den Ikonen hin, ob es Gottesdienst ist oder nicht, und man fühlt sich nicht gestört. Das ist einfach so. Man konzentriert sich auf das, was gesungen wird, auf das, was am Altar geschieht, und rückt halt ein bisschen zur Seite und es geht schon. Wenn jetzt die Kirche sehr, sehr voll ist, dass man sich also praktisch kaum durchzwängen kann, dann gibt man die Kerzen weiter und sagt, bitte steck sie bei der Mutter Gottes an oder stecken sie beim heiligen Nikolaus an. Und das passt dann. Das geht wunderbar. Ja, noch einmal so ein Gesang, der jetzt aus der Sicht des Menschen die Reaktion zum Ausdruck bringt. Das ist der Eröffnungsgesang vom der Eröffnungstext von der Vigerne von der Vesper. Und es ist eigentlich das, die Haltung, zumindest mir geht es so, wenn ich eine östliche Kirche betrete, ich komme von der Helle in die relative Dunkelheit hinein und irgendwo bleibe ich im Moment stehen und atme tief durch und ja, dann verneige ich mich. Es ist da irgendwo eine Atmosphäre, kann man sagen. Man hat also wirklich das Bewusstsein, man kommt da in etwas hinein, was den Menschen gefangen nimmt und positiv gefangen nimmt. Und da gibt es eben diesen Gesang am Beginn der Vesper, der heißt, kommt, lasst uns anbeten, unseren Gott und König. Kommt, lasst uns anbeten und niederfallen vor Christus, Gott, unserem König. Kommt, lasst uns anbeten und niederfallen vor Christus selbst, unserem König und Gott. Kommt, lasst uns anbeten und niederfallen vor ihm. Darf ich um diesen Gesang bitten? Er ist leider kirchenslawisch, aber er drückt es wirklich so aus und man kommt total in diese total ruhige Haltung hinein, auch wenn draußen jetzt wahnsinnig viel Lärm war. Kommt, lasst uns anbeten, Gott, unseren König. Kommt, lasst uns anbeten. Wenn ich vor Gott stehe, wenn ich vor jemandem stehe, dann lasse ich im Normalfall die Hände fallen. Es ist nicht üblich und es ist im Osten auch verpönt, dass ich die Hände vor der Brust verschränke. Das vor der Brust verschränken bringt zum Ausdruck, ich verschließe mich, ich bin jetzt so halb zynisch gespannt, was jetzt kommen wird. Nein, ich bin ganz offen und bereit, ich darf Gott gegenüberstehen und daher lasse ich meine Hände fallen. Ich habe diese Haltung übrigens auch bei den Benediktinern und dieser Zensern hier bei uns in Mitteleuropa kennengelernt, beim Evangelium und beim Vater Unser lassen sie ihre Hände fast demonstrativ fallen. Ganz mit dem ganzen Körper bereit zur Aufnahme, zum Hören auf das, was kommt, zum Gebet, zum Gespräch mit dem Vater, mit jenem, den wir Vater nennen dürfen. Ach ja, noch eine Kleinigkeit. Die älteren Semester werden sich vielleicht noch erinnern, dass man früher Männer und Frauen getrennt in der Kirche untergebracht hat. Also die Männerseite war die rechte Seite vom Gläubigen aus gesehen und die Frauen waren dann auf der linken Seite. Es hat sich dann in den 60er Jahren hat sich das ziemlich gelockert und heute sieht man das praktisch nirgendwo mehr. In der östlichen Kirche, in der östlichen Tradition hat sich das bis heute erhalten. Bei den Griechen nicht ganz so strikt, bei den Russen ziemlich strikt. Da kann es dann also auch sein, wenn du mal auf der falschen Seite stehst, also irgendwie freundlich, aber sehr konkret angezischt wirst, bitte auf die andere Seite. Und das beachtet man einfach. Man kann fast nichts falsch machen, wenn man die Leute beobachtet und sich ein wenig an ihren Haltungen, an ihren Gebärden, an ihren Gästen orientiert. Weil das Kreuzzeichen machen wir auch. Und das Kreuzzeichen wird, ich habe schon gesagt, dort gemacht, wo ich etwas bekräftigen möchte. Aber natürlich immer dann, wenn die allerheiligste Dreifaltigkeit genannt wird. Und beim Glaubensbekenntnis, es wird prinzipiell das große Glaubensbekenntnis gesungen oder gebetet. Zunehmend jetzt auch, also gemeinschaftlich gesungen und gebetet, dann macht man tatsächlich dreimal das Kreuzzeichen. Ich glaube an den Vater, den Allmächtigen und an seinen Sohn, Jesus Christus und dann an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht. Jedes Mal das Kreuzzeichen. Kein Problem. Auch das Vaterunser beginnt man prinzipiell mit dem Kreuzzeichen. Ja, ich habe schon am Beginn darauf hingewiesen, dass die Menschen in der Kirche sich im Haus ihres Vaters fühlen. Das heißt, dass sie einander begegnen und dieses Bewusstsein, dass man eine große Gemeinschaft ist, das wird gepflegt, das wird hochgehalten. In den Ektenien in den Fürbittreihen wird aller und jeder gedacht. Und die Gemeinde hat prinzipiell das Bewusstsein, die Kirche am Ort betet. Die Leute, die da jetzt versammelt sind, sind die Kirche am Ort und da gehören, in diese Gemeinschaft gehören alle dazu, die uns wichtig sind, die uns teuer sind, mit denen wir Probleme haben, für die wir einfach beten wollen, sollen und müssen. Und das ist ein wichtiges Verständnis, auf das wir gleich noch einmal zu sprechen kommen werden. Es gibt da in der Fastenzeit, in der Basilius-Liturgie, nach dem Einsetzungsbericht, nach der Wandlung, eine ganz große Fürbittreihe und da heißt es ausdrücklich: Gedenke, Herr, des umstehenden Volkes und derer, die aus einsichtigen Gründen ausgeblieben sind, und erbarme dich ihrer und unserer nach der Fülle deines Erbarmens. Fülle ihre Speicher mit jeglichem Gut, bewahre ihre Ehen in Frieden und Eintracht, nähre die Kinder, erziehe die Jugend, stärke das Alter, ermutige die Ängstlichen, sammle die Zerstreuten, führe die Irrenden zurück und vereinige sie mit deiner heiligen katholischen und apostolischen Kirche. Und so weiter. Das ist eine wahnsinnig lange Litanei, aber es wird da wirklich aller und jeder gedacht. Und ich finde das so schön, aus einsichtigen Gründen ausgeblieben. Ich kann das nicht beurteilen, wenn jemand ausbleibt. Das kann nur Gott beurteilen. Ich bete einfach für die, die nicht da sind. Und mir hat einmal ein östlicher Priester gesagt, da kann das also durchaus ein einsichtiger Grund sein, dass jemand sagt, ich kann im Moment nicht, ich habe einfach meine Probleme mit der Kirche. Auch die sind nicht ausgeschlossen, weil Gott allein kennt die Hintergründe und er ist der Einzige, der urteilen darf. Ich darf mir kein Urteil anmaßen. Ich kann nur für diese Leute beten. Vielleicht können wir ganz kurz in den Psalm 134 hineinhören, der gerne bei der Kommunion gesungen wird. Wohlan, nun preiset den Herrn, die er steht im Hause des Herrn.
Wohlan, nun preiset den Herrn, an ihr Knechte des
Herrn. Es ist jetzt schon ein paar Mal angeklungen, die Gottesdienste. Prinzipiell, es gehört zu den Pfarrgottesdiensten, dass man eine Vesper feiert, ein Abendgebet, dass man vor großen Festen eine Nachtwache macht, eine Vsenoschnaja, wie sie auf Slawisch heißt. Vor der Liturgie, vor der Messe, das Morgenlob, die Utrenje, der Ortros. Also wenn ich in Griechenland frage, wann beginnt am Sonntag der Gottesdienst, wird man sagen, ja um 8 Uhr fängt er an, aber es langt, wenn sie um 10 Uhr kommen, weil von 8 bis 10 ist die Utrenje, der Ortros. Und um 10 beginnt dann die Liturgie, die geht dann so ungefähr bis um 11:30. Und dann schließt sich eventuell noch ein Totengedenken an oder Taufe. Das ist dann, was halt noch ansteht. Oder ein Molleben, ein Gebet, ein Gebetsgottesdienst, Fürbitte für irgendwelche besonderen Anlässe, Krankheiten und so weiter. Ja, es gibt Leute, Ordensleute vor allem, die natürlich diese Gottesdienste alle von Anfang bis zum Ende mitfeiern. Obwohl ich mir auch sagen habe lassen, dass auch am Athos es durchaus einmal vorkommen kann, dass ein Mönch mal später aufkreuzt, weil er mal verschlafen hat und so. Aber ja, prinzipiell die Mönche, Ordensleute, Frauen sind beim Gottesdienst, beim ganzen Gottesdienst dabei. Die einfachen Gläubigen nehmen am Gottesdienst teil nach Maßgabe ihrer Möglichkeiten. Ich weiß, das ruft jetzt bei einem lateinisch geprägten Christen Verwunderung hervor oder Kopfschütteln oder also unmöglich. Nicht? Das sind halt die Leute vom Balkan und so. Das hat einen ganz anderen Hintergrund, ganz ein anderes Verständnis. Ich bitte jetzt nicht zu urteilen oder zu sagen, wir sind die Besseren oder die sind die Besseren. Es ist einfach eine andere Sichtweise. Wir müssen uns im Bewusstsein halten, dass es bei uns im 16. Jahrhundert einen Bruch gegeben hat. Durch die Reformation, durch die Kirchenspaltung nach der Reformation. Und im Zug dieser Kirchenspaltung hat dann Philipp Melanchthon, der Freund von Martin Luther, einen sogenannten Katechismus geschrieben, wo also gesammelt wurde, was gehört zu einem evangelischen Christen, was muss ein evangelischer Christ tun, damit er evangelischer Christ ist. Sehr plakativ und verallgemeinert gesprochen. Und darauf musste die katholische Kirche, die römisch-katholische Kirche natürlich antworten und Petrus Canisius hat nun seinerseits einen Katechismus geschrieben, in dem also ganz klar festgelegt worden ist, was hat ein Christ zu tun, damit er ein ordentlicher Katholik ist. Da steht auch drinnen, dass zu einem ordentlichen Christen die Erfüllung der Sonntagspflicht gehört, dass man am Sonntag die Heilige Messe zu besuchen hat und nicht später als zum Gloria kommen darf und nicht früher weggehen darf als nach der Kommunion, weil sonst diese Sonntagspflicht nicht erfüllt. Dieses Verständnis ruft bei einem östlichen Christen Kopfschütteln hervor. Natürlich kennen sie auch das dritte Gebot, natürlich sagen sie auch, wir feiern den Sonntag, wir halten den Tag des Herrn heilig. Natürlich ist die Begegnung mit Gott im Wort, im Bild, im Sakrament das Höchste, was mir während der Woche passieren kann. Und deswegen ist es so ungeheuer wichtig, am Sonntag in die Kirche zu gehen. Aber nicht, weil ich muss, um eine Pflicht zu erfüllen, sondern weil ich darf, weil ich kann, weil wir miteinander feiern wollen. Weil wir miteinander als Gemeinschaft, als lebendige Gemeinschaft das Wort Gottes hören, aufnehmen wollen, Christus im Altarsakrament begegnen wollen. Und ich habe das zuerst schon bei dieser Ektenie erwähnt, bei dieser Fürbitte. Die Gemeinde am Ort, die Menschen, die da jetzt versammelt sind sich dessen bewusst, dass sie nicht alleine sind, dass sie nicht wegen einer Pflichterfüllung da sind, sondern dass sie alle mitnehmen, die jetzt aus einsichtigen Gründen nicht dabei sein können, die einfach fehlen, die sind in dieses Gebet eingeschlossen und in dem Bewusstsein, wenn ich nicht da bin, wird für mich auch gebetet. Ich bin nicht vergessen, ich bin nicht verstoßen, sondern es wird für mich auch gebetet. Und es ist durchaus üblich, dass Leute mit kleinen Kindern erst später kommen oder früher gehen, wenn sie merken, die Kinder sind unruhig, dann ist das für die Kinder genug. Sie haben am Gottesdienst teilgenommen und sie sind ja nicht ausgeschlossen, sondern sie bleiben in dem Bewusstsein, sie bleiben in dieser Gebetshaltung der anderen Gläubigen enthalten und man gehört zusammen. Es erfordert ein wahnsinniges Umdenken. Das ist einer der großen Punkte, wo westliche und östliche Tradition ganz stark divergieren. Und im Grunde genommen doch nicht divergieren, doch wieder eine Gemeinsamkeit haben. Wir haben nur andere Sichtweisen entwickelt. Wenn man bei einer Liturgie teilnimmt, da sind am Anfang der Liturgie relativ wenig Leute in der Kirche. Die Kirche ist vielleicht ein Drittel voll. Und im Lauf der Liturgie, im Lauf der Messe, füllt sich die Kirche immer mehr und meistens ist es dann so, dass beim Vater Unser man kaum mehr umfallen kann, so dicht gedrängt stehen die Leute. Die orthodoxen Priester beklagen das ein bisschen, weil sie sagen, es ist nämlich ein bisschen Bequemlichkeit dabei, eben mit diesem Bewusstsein, es wird ja auch für einen gebetet und man betet ja dann auch für die anderen, man nimmt es dann nicht so genau, aber auf der anderen Seite ist dann noch einmal ein Aspekt enthalten. Und zwar sagen die orthodoxen Gläubigen, der eigentliche Gottesdienst findet im Himmel statt. Und der ist ohne Anfang und ohne Ende. Der ewige Lobpreis Gottes, der ist der himmlische Lobpreis. Und wir Christen hier auf der Erde, wir sind keine Engel, wir können nicht ununterbrochen Gott loben und preisen. Wir haben dann was anderes auch noch zu tun. Wir sollten, das ist eben das, was die Mönche sich dann bemühen und dann auch versuchen, ein bisschen zu vermitteln, den Gläubigen zu sagen, bleibt im Bewusstsein, dass ihr in der Gegenwart Gottes seid. Aber nicht Big Brothers watching you, sondern diese liebende Gegenwart des Vaters, der ein Auge auf euch hat und euch liebt, wie ein Vater eine Mutter das Kind liebt. Eben, und diese, wir Menschen haben eben nur begrenzte Fähigkeiten. Das heißt, wenn wir Gottesdienst feiern, dann klinken wir uns buchstäblich in diese ewige Liturgie ein und müssen uns halt nach einer gewissen Zeit wieder ausklinken. Anders gesagt heißt das aber, ich kann prinzipiell nicht zu spät kommen, weil eben diese Liturgie ewig ist und ich daran teilnehme nach Maßgabe meiner Möglichkeiten. Und ein kleines Kind hat weniger Ausdauer und weniger Aufnahmefähigkeit als ein Erwachsener. Ein Erwachsener, der belastet ist, der gestresst ist und so weiter, der hat ein anderes Fassungsvermögen als einer, der gesammelt ist und sich öffnen kann. Alles das zählt vor Gottes Augen. Wir Menschen dürfen uns da kein Urteil anmaßen über den anderen. Wir müssen einfach nur versuchen, das, was wir geben können, was wir leisten können, zu tun, teilzunehmen, mitzufeiern, nach Maßgabe unserer Möglichkeiten. In Russland hat man am Beginn des 20. Jahrhunderts einmal einen Erlass herausgegeben vom Patriarchat, der den Klerikern und auch den Ministranten das Tragen einer Uhr verboten hat. Ein Gottesdienst ist einfach zeitlos. Natürlich, es ist ein gewisser Ablauf da und man kann ungefähr sagen, das geht ungefähr 1,5 Stunden, 2 Stunden, aber die Gottesdienste sind meistens so intensiv, dass man nachher kaum sagen kann, das hat jetzt genau 45 Minuten dauert, um Gottes Willen so lang, sondern das geht einfach so. Und wie gesagt, wenn ich genug habe, wenn ich nicht mehr stehen kann oder sonst etwas ist, dann kann ich ja gehen. Ich darf das. Ich bin erheblich freier. Aber auf der anderen Seite ist das Bewusstsein vollkommen da, dass ich in den cherubimischen Lobgesang einstimme, dass ich hier jetzt auf der Erde in der Messe sogar die Engel verkörpere. Das haben wir in der lateinischen Messe auch. Meistens überhört man das nämlich, wenn der Priester auffordert, in den Lobgesang der Engel einzustimmen mit dem Heilig, Heilig, Heilig. Bei den östlichen Christen gibt es davor noch, vor dem Glaubensbekenntnis, noch einen Gesang, der den Menschen das ins Bewusstsein singt. Wir stellen auf geheimnisvolle Weise den Chor der Engel und der Cherubim dar, den cherubimischen Lobgesang. Auch da lasst uns ein Stück hineinhören. Eine häufig gestellte Frage ist die Frage nach der Kommunionpraxis. Immer wieder werde ich gefragt, ja, warum kann ich in Griechenland nicht zur Kommunion gehen? Ich würde so gern zur Kommunion gehen, aber es gehen dann nicht so viel und ich falle auf und so weiter. Abgesehen davon, dass wir keine Kommuniongemeinschaft haben, möchte ich dringend bitten, ersuchen, vom Kommunionempfang abzusehen. Natürlich, wenn Lebensgefahr besteht und kein katholischer Priester in der Nähe ist, dann darf ein orthodoxer Priester selbstverständlich auch die Beichte abnehmen und Kommunion spenden. Das ist kein Problem. Aber am Sonntag in der Kirche gehen tatsächlich in Griechenland hauptsächlich die Kinder werden zur Kommunion gebracht. Sie brauchen die Stärkung für das Leben ganz besonders. Von den Erwachsenen erwartet man, dass sie sich ganz intensiv auf die Kommunion vorbereiten. Das heißt, dass sie mindestens 3 Tage, besser noch eine Woche lang fasten. Also auf keinen Fall etwas zu sich nehmen, was vom Tier kommt. Auch keine Milch, kein Käse, keine Eier. Und am Tag selber nüchtern sind. Es gibt eine ganze Reihe Gebete, die man verrichten sollte, um sich wirklich auf dieses große Ereignis der Begegnung mit dem Allerhöchsten würdig vorzubereiten. Vor der Kommunion selber geht man dann noch zur Beichte. Das wird dann also während der sogenannten Priesterkommunion kommt dann ein Priester heraus und da kann man dann zur Beichte. gehen. Und unmittelbar danach erfolgt dann die Kommunion. Und zwar unter beiderlei Gestalten. Die Kommunion wird mit einem Löffelchen ausgeteilt. Der Kommunizierende tritt zum Priester hin und sagt seinen Namen, beziehungsweise wenn der Priester ihn kennt, entfällt das natürlich, weil die Kommunion wird ad personam ausgeteilt. Das heißt, der Kommunizierende wird mit dem Vornamen angesprochen. Zu dir persönlich kommt der Herr. Und dann lässt der Priester ein Stückchen Brot und den konsekrierten Wein in den Mund fallen. Bei den Russen ist es dann noch Brauch. Die gehen dann nachher zu einem Seitentisch und essen einen Bissen unkonsekriertes Brot nach und trinken noch einen Schluck unkonsekrierten Wein, sodass also das Allerheiligste auf keinen Fall entweiht werden kann. Aber wie gesagt, die zur Kommunion selber ist den orthodoxen Gläubigen vorbehalten und ein Fremder geht, das macht man einfach nicht. Abgesehen davon ist es meistens so, dass die Priester kaum Deutsch oder schlecht Englisch können, sodass das Problem auch noch, dass die Beichte dann eben auch noch ein Problem wäre. Ich hatte eigentlich einen Gesang vorgesehen, nur es ist aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, muss ich den ausfallen lassen. Ich möchte nämlich noch, ich sollte da noch eine ganz wichtige andere Sache erzählen. Ein Bekannter hat mir einmal gesagt, wir waren in Griechenland auf Urlaub und waren da in der Kirche. Stell dir vor, die Leute haben zweimal kommuniziert. Er hat eine Kommunion miterlebt, wie die Leute zur Kommunion gegangen sind. Und dann ist die Liturgie weitergegangen, es kam der Segen. Und danach kam der Ministrant mit einem großen Korb mit Brot heraus. Und die Leute haben sich noch einmal angestellt, haben das Kreuz verehrt, dem Priester die Hand geküsst und haben dann vom Priester ein oder mehrere Stückchen von dem Brot erhalten. Es ist das eine Form, ein Rest der urchristlichen, frühchristlichen Agape, dem Liebesmahl, das nach der Liturgie, nach der Messe stattgefunden hat. Der Ministrant bringt nach der Wandlung, während des Hochgebets noch, den Korb mit diesen geschnittenen Broten. Der Priester berührt damit die konsekrierten Gaben, Leib und Blut Christi, und segnet dadurch das Brot. Und dieses gesegnete Brot, das kann jetzt jeder sich holen, da kann jeder vorgehen, das Kreuz verehren durch einen Kuss. Man küsst eben auch die Hand des Priesters, weil die Hände gesalbt sind. Er darf damit die Wandlung ausführen. Er ist in engstem Kontakt mit dem Allerheiligsten. Und diese Hochachtung wird durch diesen Kuss ausgedrückt. Allerdings muss man dazu auch noch sagen, dass der Kuss eine andere Bedeutung hat in den östlichen Staaten als bei uns. Der Kuss ist da die übliche Begrüßungsform. Ich glaube, ich erzähle da nichts Neues. Das kennt man inzwischen bei uns schon auch, dass die Leute sich mit einem zweimaligen oder dreimaligen Kuss links, rechts, links begrüßen. Und dieser Kuss als Gruß, als Verehrung, der wird auch vor allem eben auch dem Kreuz entgegengebracht, den Ikonen und aber auch dem Priester. Und beim Bischof küsst man also auch die Hand, ist selbstverständlich, wenn man ihn so auf der Straße trifft. Ja, und dann bekommt man so ein Stückchen Brot und ich finde das immer eine herrliche Geste. Man kann dieses Brot nämlich mit nach Hause nehmen und mit anderen Teilen, die jetzt nicht beim Gottesdienst waren und ihnen so zum Ausdruck bringen, du, ich habe an die denkt und du bist nicht vergessen, wir haben für dich gebetet. Am Ende eines Gottesdienstes können sich andere Gottesdienste anschließen. Normal ist es, dass da das Totengedenken sich anschließt, es wird dann Koliva, also Weizen gesegnet, der wird dann zum Schluss noch verteilt vor der Kirche. Hintnach dieses gesellige Beisammensein, das gehört einfach dazu. in vielen Gemeinden ist es Brauch, dass man dann nachher noch eine Tasse Kaffee miteinander trinkt. Eben, wenn es ein Totengedenken hat, dann hat man da noch ein bisschen einen speziellen Weizen, der mit Nüssen und Früchten gemischt ist, dazu. Oder an Festtagen wird dann noch, speziell in Griechenland, ein eigener Festtagskuchen verteilt. Das sind Riesenräder, die dann aufgeschnitten werden und da bekommt jeder ein Stück mit. Und man isst beieinander, man isst miteinander, man hat Zeit. Bei der Slava, die Serben haben noch etwas Besonderes, das ist der Familienfesttag, beziehungsweise natürlich auch das Patrozinium der Kirche, das mit einem ganz eigenen Gottesdienst, Wortgottesdienst auch noch gefeiert wird, eventuell sogar mit Prozession. Und da wird dann, bei den Serben wird dann noch ein eigenes Brot und Wein gesegnet. Und das wird dann also auch gemeinschaftlich gegessen, also verteilt. In der Fastenzeit wird der Kaffee ohne Milch natürlich serviert, weil also in den großen Fastenzeiten gilt das allgemein, dass man keine tierischen Lebensmittel zu sich nimmt. Und man ist aber auch als Fremder nicht mehr fremd, dazu ist man auf alle Fälle eingeladen. Wenn man auch bei der Kommunion keine Kommuniongemeinschaft haben kann, aber bei dieser Geselligkeit gehört man selbstverständlich dazu und da wäre es sogar unhöflich, wenn ich das ablehnen würde, wenn ich sagen würde, ich mag nicht oder nein, das ist eine Beleidigung. Vielleicht noch ganz zum Schluss, wenn dann so ein Priester vorbeigeht oder der Pfarrer sich irgendwie verabschiedet oder so, dann kann man beobachten, dass die Leute zum Priester hingehen, die rechte Hand in die linke Hand hineinlegen, so eine kleine Schale bilden und der Priester gibt da den Segen in die Hand hinein und der Gläubige küsst dann in die Hand, so quasi als Dankeschön. Das ist eine Geste, die hat sich im Osten einfach entwickelt und erhalten und ist ja fast selbstverständlich geworden, dass man um den Segen Gottes, also den Priester um den Segen Gottes bitten kann. Natürlich das Gleiche gilt auch für den Bischof, nicht aber für den Diakon. Der Diakon darf nicht segnen. Zum Ausklang ein paar schöne Glocken, die uns da nach Hause läuten, in den Alltag wieder hineinläuten, im Bewusstsein, dass wir aber in der liebenden Gegenwart Gottes sind, des Vaters sind, der uns als sein Gegenüber, als sein Partner geschaffen hat und uns als seinen Partner auch sehen möchte.
Andere Länder, andere Sitten, Bräuche und Verhaltensweisen in der orthodoxen Kirche. Magister Maria Dufner aus Rankweil hat uns eingeführt in die tieferen Verständnisse der Gesten, der Haltungen, der Bräuche in der orthodoxen Kirche. Viele Menschen machen Reisen nach Griechenland, in andere Länder, wo die orthodoxe Kirche zu Hause ist. Und es ist uns ein großer Blick erweitert worden, das zu verstehen und das auch zu respektieren und einfach als anders wahrzunehmen. Vielen Dank, Frau Magister Dufner, und alles Gute nach Rankweil. Ihnen auch herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein bei Spiritualität. Am Mikrofon verabschiedet sich Martin Löschberger.